heute bei «Apropos Brexit».
The total number of votes cast in favour of leave was 17.410.742.
Vor 10 Jahren hat die britische Bevölkerung für einen Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Brexit.
The British people have spoken and the answer is, we're out.
Yesterday, I believe the British people have spoken up for democracy.
Das britische Volk hat entschieden und wie es entschieden hat. Ein wahrlich historischer Entscheid. Die Briten haben sich, so es aussieht, für einen Brexit ausgesprochen, einen Austritt aus der Europäischen Union.
Heute würden viele Britinnen und Briten gerne wieder zurück. Vor allem die Jungen. Der Brexit und seine Folgen werden überwiegend negativ wahrgenommen. Dass die englische Politik nicht zur Ruhe kommt, geht jetzt wieder mit dem Rücktritt vom aktuellen Premierminister. Das hat auch fest mit dem Entscheid vor 10 Jahren zu tun. Heute fragen sich viele, wie hätte das nur passieren können? Jemand, der genau das weiss, ist Michael Neudecker, der England-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Er ist heute Gast in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel- und Bärenzeitung» im Bund und den anderen Tamedia-Titeln. Ich heiße Philipp Loser. Hallo, Michael.
Hallo.
Michael, wenn man heute durch London spaziert, sieht man irgendwo ganz konkret, dass Großbritannien nicht mehr in der EU ist?
Naja, im Grunde nur, wenn man weiß, wie es vorher ausgesehen hat. Also es gibt ein paar wenige Stellen, wo die EU-Flagge zu sehen war. Die berühmteste ist eigentlich die City Hall in Southwark. Das ist im Londoner Osten. Das ist praktisch der Sitz des Bürgermeisters von Greater London und von London. Das heißt, die haben eine große EU-Flagge lange gehabt, die dann bei der Umsetzung des Brexit-Referendums abgenommen wurde. Und ich glaube, früher wurde auch das London Eye an Silvester öfter mal mit EU-Flaggen und anderen Flaggen beleuchtet. Das passiert jetzt natürlich auch nicht mehr, aber das ist auch schon alles.
Und was hängt jetzt denn dort zwischen für eine Fahne?
Da hängt inzwischen die London is Open Flag, als sozusagen als Erinnerung daran, dass London ja eigentlich eher nicht für den Brexit war.
Okay. Die Abstimmung über Brexit hat vor ziemlich genau 10 Jahren stattgefunden, im Juni 2016. Normalerweise tut man so epochale Entscheidungen nach 10 Jahren gedenken, jubiläumsmäßig. Ist das beim Brexit auch so?
Also eigentlich nicht, nee. Es gibt diverse Umfragen, Essays, Podiumsdiskussionen, die sich aber alle mit dem gleichen Thema auseinandersetzen, nämlich mit der Frage, was hat der Brexit gebracht? Antwort wenig. Und die Gedenkfeiern oder dergleichen gibt es keine. Es gibt tatsächlich auch keinen Grund zu feiern. Das ist einfach inzwischen faktisch tatsächlich unumstritten.
Das ist die allgemeine Wahrnehmung von dem Brexit. Auf die kommen wir später nochmal zurück. Ich würde gerne deinen Entscheid nochmal historisch anschauen. Warum genau hat Großbritannien vor 10 Jahren überhaupt über den Ausstieg abgestimmt?
Das war letztlich aus dem Kalkül von David Cameron heraus, dem damaligen Premierminister. Also man muss sagen, es gab ja schon häufig laute Euroskepsis im UK, die auch schon in den Jahren davor von zum Beispiel von Nigel Farage geäußert wurde. Und Cameron wollte diese Skepsis und diese Kritik, die es da immer wieder gab, im Endeffekt ein für alle Mal verstummen lassen, indem er sozusagen ein Referendum auslöst. Mit dem Versprechen eines Referendums ist er auch in den Wahlkampf gegangen damals und hat gesagt, wenn ich gewählt werde, dann gibt es ein Referendum und dann könnt ihr endlich abstimmen über die EU und dann machen wir ein für alle Mal die Sache klar sozusagen. Und es heißt, dass er ein bisschen kalkuliert hat damit, das ist vielleicht ein bisschen politisch insiderisch, aber er hat offenbar ein bisschen damit kalkuliert, dass die Liberaldemokraten mit ihm wieder in eine Koalitionsregierung gehen und er sozusagen dann sagen kann, naja, die Lib Dems, die wollten das nicht. Also lassen wir es jetzt mit dem Referendum. Und das hat dann nicht geklappt. Er hat eine absolute Mehrheit bekommen, was natürlich für ihn eigentlich erfreulich ist. Aber dann musste er das Referendum abhalten und hat offenbar selbst dann immer noch gedacht, es wird am Ende eine knappe Mehrheit für Remain sein. Es war einfach schwer vorstellbar, dass tatsächlich eine Mehrheit der Briten sich am Ende gegen die EU ausspricht. Also er hat sich im Endeffekt verzockt, muss man sagen.
Ob Etwas, was so weitreichende Folgen hat, hat am Schluss eigentlich mit der Eitelkeit von einem einzigen Mann zu tun. Das ist noch verrückt, oder?
Also, das ist natürlich sehr zugespitzt. Ich glaube, da ist auf jeden Fall ein Kern Wahrheit drin, sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob es fair ist, so eine große Entscheidung mit solch tiefen Folgen nur einem Einzelnen zuzuschreiben. Aber klar, er war der Premierminister und er hat letztlich die Entscheidung getroffen. Also verantwortlich ist er auf jeden Fall dafür.
Und warum genau ist denn ein Yogi?
Ja, das kann man gar nicht in einem Satz beantworten. Das ist natürlich, es gibt sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und sehr viele Politologen haben sich darüber in den letzten Jahren, vor allem in dem ersten Jahr nach dem Brexit, natürlich den Kopf zerbrochen. Ich würde mal sagen, es ist eine Mischung aus der Art, wie die Leave-Campaign damals vorgegangen ist, nämlich aus PR-Sicht ziemlich genial, sprich mit sehr wortkräftigen Slogans, natürlich vielen Sachen, die auch frei erfunden waren. Und zum anderen ein bisschen aus der, wie soll ich sagen, der Zurückhaltung der Gegenseite, also all jener, die für Remain waren, also für das Bleiben in der EU, die waren oft eher zaghaft. Und die Leute, die für den Brexit gestimmt haben, sind nicht nur EU-Skeptiker. Eine gewisse EU-Skepsis gab es im UK ja schon immer, historisch bedingt. Sondern viele waren auch einfach, wie soll ich sagen, verärgert von den sogenannten Eliten in Westminster. Also sprich, fühlten sich irgendwie zurückgelassen, nicht ernst genommen. Das UK ist generell sehr London-zentriert. Klar, die Stadt hat 9 Millionen Einwohner. Das heißt, vieles spielt sich hier ab. Und in den Regionen, vor allem in den Midlands, in England, haben sich einfach viele Leute, und das ist bis heute so, nicht wirklich gehört und gesehen gefühlt. Und es gibt relativ viele Leave-Voter, das liest man immer wieder, oder das hört man auch, wenn man mit Leuten spricht, die gesagt haben, naja, ich war damals so genervt von dem, was da in der City passiert, dass ich wollte es dem mal richtig zeigen, ich wollte dem mal eine Nachricht schicken. Und viele haben nicht damit gerechnet, dass es am Ende tatsächlich eine Mehrheit dann wird für Leave.
The British people have spoken and the answer is, we're out.
Yesterday, I believe the British people have spoken up for democracy.
The official results are in. The people of Britain have spoken, voting for a British exit, dubbed Brexit, with almost 52% of the votes choosing to leave the 28-member...
Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day!
Hat etwas sehr Zufälliges gehabt, das Jo. Du hast einen sehr interessanten Text jetzt zu diesem Jubiläum geschrieben. Und hast dort erwähnt, dass eine gewisse Feindschaft oder eine gewisse Konkurrenz zwischen zwei Männern sehr entscheidend war, sei auch für den ganzen Ausgang. Kannst du das nochmal näher bringen?
Ja, David Cameron und Boris Johnson sind natürlich neben ein paar anderen, aber die beiden sind letztlich die Schlüsselfiguren gewesen damals.
There are times when it is right to ask the people themselves, and that is what we have done. The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected.
It is vital to understand what Brexit is and what it is not. Brexit is emphatically not any kind of mandate for this country to haul up the drawbridge or to detach itself from the international community. We are leaving the EU, we are not leaving Europe.
Nigel Farage ist natürlich auch wichtig gewesen und andere wie Michael Gove auch. Aber bei Johnson ist unstrittig, dass er damals war der Bürgermeister von London, er war sehr populär. Er hatte natürlich in der Art, wie er halt nun mal ist, wie er zum Volk spricht, hat er sozusagen irgendwie einen Weg gefunden, dass die Leute ihm zuhören. Es war völlig unklar, ob er für Remain oder für Leave sein wird. Und die beiden kennen sich aus Eton und da war so eine alte Rivalität, Schrägstrich Freundschaft irgendwie da. Und bei Cameron war es ursprünglich auch, der Boris Johnson überhaupt überzeugt hat, als Bürgermeister von London zu kandidieren. Und hat dann auch versucht, ihn dazu zu bringen, dass er eben für Remain stimmt und sich sozusagen im Wahlkampf der Remain-Seite anschließt. Da gibt es berühmterweise ein Tennisspiel, das die beiden hatten. auf der sehr großen und sehr schönen Anlage des amerikanischen Botschafters in London. Der hat einen sehr gut abgetrennten Privattennisplatz und da hat der Cameron in seiner Rolle als Premierminister natürlich Zugang bekommen und hat Boris Johnson eingeladen. Beide sind, muss man sagen, große Tennisfreaks, wie viele hier im UK, ich auch. Und dann haben sie gespielt und der Johnson hat dann relativ klar verloren, also in seinen Worten, er hat ihn quasi vom Platz gefegt. Und danach hat der Cameron, also das ist alles, ich zitiere jetzt heute, das ist alles Erzählung von Boris Johnson und von David Cameron selbst. Das ist also verbürgt, die haben das beide schon bestätigt. Der Cameron hat ihm danach einen Kabinettsposten angeboten und der Johnson war zögerlich und hat dann nicht gleich Ja und Nein gesagt. Und etwas später, als dann David Cameron bei Boris Johnson angerufen hat, um ihn nochmal zu fragen, was machst du jetzt? Der Johnson dann ihm doch offenbart, dass er tendiert dazu, zu Leave zu gehen. Und dann, naja, wie soll ich sagen, sind die beiden in einen Streit ausgebrochen und das hat letztlich dann das Schicksal besiegelt. Und Boris Johnson hat sich gedacht, jetzt erst recht, jetzt gehe ich auf jeden Fall zu Leave und war nach seinen Worten auch mehr überzeugt davon, die EU zu verlassen, sei das Richtige. Aber das ist im Endeffekt die etwas triviale, aber nicht ganz unwichtige Vorgeschichte.
Auch hier, oder? Um inhaltliche Fragen scheint es offenbar überhaupt nicht gegangen zu sein.
Es gibt ein super Zitat dazu von der damaligen Frau von Boris Johnson, die in einer BBC-Dokumentation genau zu dieser Frage sagt, sie hat praktisch mitgehört, als Cameron und Johnson telefoniert haben und gesprochen haben über Remain oder Leave und sie war total überrascht, dass sie nicht über die Sache gesprochen haben. Also nicht darum, warum könnte man für Leave oder Remain sein, sondern eher, bist du auf meiner Seite oder auf der Seite der anderen?
Du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet. Am Schluss ist es bei einem Entscheider darum gegangen, jemandem eins auszuwischen, so einer gefühlten höheren Klasse, einer Intelligenzia, so dieser Woke-Elite. Was ich auch sehr interessant finde, all die Männer, die du bis jetzt aufgezählt hast, die sind ja selber Teil von der Upper Class. Wie geht denn das zusammen, wenn Johnson sagt, wir müssen aus der EU, weil die Eliten uns das Leben schwer machen und er selber in der besten Schule war und Geld hat, so viel, wie man gar nicht ausgeben kann im Leben?
Das ist, glaube ich, ein bisschen die Kunst des Populismus. Also sprich, Leute wie Boris Johnson, aber auch Nigel Farage hier im UK, in den USA natürlich Donald Trump. Also Menschen, die eigentlich aus gutem Haus kommen, sozusagen wohlhabend oder reich sind, die es aber irgendwie schaffen, den Leuten weiszumachen, dass sie sozusagen, ich bin einer von euch. Und es geht praktisch weniger darum, wo man tatsächlich herkommt, sondern mehr darum, wie man sich den Leuten verkauft. Und das haben natürlich Leute wie Boris Johnson meisterhaft verstanden, der ja, wie du ja sagst, der kommt aus einem wirklich sehr wohlhabenden Haus. Der Vater war, die sind praktisch um die Welt gereist und er spricht ja auch oft wie jemand aus der höheren Klasse. Er zitiert ja unheimlich gern Churchill, natürlich auch alle möglichen Dichter und so weiter. Aber irgendwie kriegt das halt doch hin, dass die Leute ihn für einen von ihnen halten. Das ist so ein bisschen die Populistenkunst.
Am Schluss hat er gewonnen, also hat es knapp ein Ja gegeben.
The total number of votes cast in favour of Leave was 17,410,742.
Die Übergangsphase zwischen dem Entscheid und dem tatsächlichen Austritt hat 3 Jahre gedauert. Nachher war Großbritannien nicht mehr Teil der EU. Kannst du mir in ein paar Kennziffern sagen, wie sich das Leben seither auf der Insel verändert hat? Also so Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum, Zuwanderung. Was hat der Austritt bewirkt in Großbritannien?
Also es gibt natürlich gerade jetzt zum Jubiläum relativ viele Studien, die veröffentlicht wurden, die ja kühl ausrechnen, wie die Zahlen sind. Und die Zahlen sind natürlich alle verheerend, muss man sagen. Zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt ist je nach Berechnung, je nach Modell um 6-8% niedriger als vor dem Brexit. Besonders krass ist die Zahl, die erst die Tage veröffentlicht wurde. Der fehlende Export schlägt ein finanzielles Loch von ungefähr umgerechnet etwas mehr als 19 Milliarden Schweizer Franken jährlich. Also das heißt, das sind schon signifikante Summen, die da eine Rolle spielen. Und nicht nur die Wirtschaft steht natürlich schlechter da als vor dem Brexit, sondern eins der Hauptthemen war damals ja angetrieben von Nigel Farage und dann ja auch von Boris Johnson, dass das Land überrollt werde von Flüchtlingen, von Einwanderern und der Brexit müsse das stoppen. Und tatsächlich, unabhängig davon, ob man diese These jetzt glaubt oder nicht, aber nach dem Brexit ist genau das Gegenteil passiert. Also das heißt, am Anfang nach dem Referendum sind natürlich dann EU-Bürger und vor allem nachdem der Brexit dann umgesetzt wurde, Ende 2020, sind EU-Bürger ausgereist und um sozusagen die Löcher im Arbeitsmarkt zu stopfen, hat Boris Johnson, der dann ja Premierminister war, neue Visa-Regeln erlassen und das hat dazu geführt, dass die sogenannte Boris Wave, wie sie genannt wird, dann über das Land hereingebrochen ist, wenn man so will. Also in Zahlen gesagt, vor dem Brexit war die sogenannte Net Migration, also sprich, wie viele Leute gehen, verlassen das Land, wie viele Leute kommen und was bleibt netto übrig, war ungefähr 250.000 pro Jahr Zuwanderung. Und in diesem Jahr, in 2023, wo die sogenannte Boris Wave passiert ist, waren es 940.000. Also das heißt, der Brexit hat tatsächlich genau das Gegenteil bewirkt von dem, was damals den Leuten versprochen wurde.
Was sagen die Verantwortlichen, die das eben den Leuten damals versprochen haben zu diesen Zahlen? Schämen sich die ein bisschen?
Man kann sie schlecht dazu befragen, weil Boris Johnson oder auch Michael Gove, der dann ja später auch Minister war und jetzt Chefredakteur vom Spectator, das Magazin hier, und Nigel Farage vor allem natürlich, die sprechen relativ wenig über den Brexit. Und wenn sie über den Brexit sprechen, so wie Boris Johnson das erst vor ein paar Tagen getan hat, dann wird natürlich dargelegt, was die Erfolge des Brexit sind und warum es richtig war, auszutreten. Und vor allem Nigel Farage verfolgt dann immer das Narrativ, zum einen kann er nichts dafür, wenn der Brexit nicht gescheit umgesetzt wurde, weil er war ja nur Campaigner, kein Politiker. Und zum anderen verfolgen die auch oft die Erzählung, dass die sogenannten Remainer dann dafür gesorgt hätten, dass der Brexit nicht so umgesetzt wird, wie es damals geplant war, was natürlich relativ abenteuerlich als These ist. Aber das ist so der Hauptpunkt. Ich meine, Boris Johnson hat vor kurzem Beitrag veröffentlicht auf seinen Social-Media-Accounts und da hat er die Erfolge des Brexit aufgezählt und warum der Brexit so toll war.
So remember that Brexit has given us the ability to do things differently and better. From gene editing, AI, animal welfare, rules VAT rates, setting contactless payment limits, already £100 in this country, €50 in the EU, to getting rid of thousands...
Und einer der Punkte, der kam, war, dass man im UK, wenn man mit einer digitalen Karte bezahlt, also mit seinem Handy zum Beispiel, oder wenn man Geld abhebt, dann gibt's das voreingestellte Limit, ist 100 Pfund, während es in der EU angeblich 50 Euro sind. Und ich meine, das zeigt natürlich schon, in welche Dimensionen wir uns da bewegen.
Das ist der grösste Erfolg von Brexit, dass man jetzt mehr Geld abheben kann. Wenn man hat.
Immerhin.
Es gibt Umfragen, hast du gesagt, zu dem 10-Jahres-Jubiläum. Die Leute sind unter anderem gefragt worden, ob sie sich wieder gleich entscheiden würden. Was ist denn ihre Antwort?
Also es gibt unglaublich viele Umfragen dazu. Kurz gesagt, eine knappe Mehrheit, der je nach Umfrage, je nach Fragestellung auch, aber eigentlich immer eine Mehrheit der Briten würde jetzt für Remain stimmen. Und eine Mehrheit der Briten hält den Brexit für einen Fehler. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil es natürlich eine relativ hypothetische Frage ist. Es gibt ja nun mal kein Referendum jetzt. Aber was ich ganz interessant fand, ich war neulich auf einer Veranstaltung von einem Umfrageinstitut, die haben eine sehr seriöse, repräsentative Umfrage gemacht. Und da war die Frage an die Wähler, nicht ob sie ein neues Referendum wollen, sondern wann. Ein neues Referendum über die Frage, ob sie wieder eintreten in die EU. Und da haben erstaunliche 48% gesagt, vor den nächsten Wahlen. Und die sind spätestens in 3 Jahren, also sehr schnell. Das heißt, einerseits sind die Briten eigentlich so ein bisschen, wollen eigentlich nicht mehr diesen Streit und dieses Hin und Her und diese zwei Seiten. Andererseits will aber doch eine Mehrheit eigentlich ganz gern wieder zurück oder zumindest näher an die EU ran.
Ist das realistisch, dass so ein Referendum nochmal stattfindet?
Ja, gute Frage. Ich persönlich halte es für nicht besonders realistisch. Es kommt natürlich wahnsinnig darauf an, wie die jeweils aktuelle Regierung, und die ändert sich ja hier gerade ständig, wie die vorgeht. Also sprich, Keir Starmer als Premierminister war ja sehr vorsichtig und hat immer gesagt, es gibt kein Rejoin, es gibt kein Referendum darüber, solange er regiert. Jetzt ist er ja zurückgetreten. Und die Frage wird natürlich sein, wie sein Nachfolger dieses Thema angeht. Es ist unheimlich schwer zu sagen, aber ich glaube, es hängt sehr stark davon ab.
Du bist jetzt 5 Jahre in Großbritannien. Wie tust du es wahrnehmen? Wie hat die Gesellschaft den Brexit mental verarbeitet?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe erst gestern sehr lange mit meinem früheren Nachbarn darüber gesprochen. Was ich sehr interessant finde, ist, es begegnet mir hier häufiger, wenn ich Leute frage, wie ist es in eurem Freundeskreis, wie ist es in eurer Familie, wer hat da für Leave gestimmt und wer für Remain? Da höre ich öfter, ich glaube, mein Kumpel oder meine Eltern haben für Leave gestimmt, aber ich weiß es nicht. Weil tatsächlich ist es so ein Thema, das man einfach nicht gerne bespricht. Der Brite ist generell ja konfliktscheu irgendwie und eher passiv-aggressiv, zumindest außerhalb vom Pub- und Fußballstadion. Und da wird einfach nicht so viel drüber gesprochen. Weil man muss natürlich wissen, wenn man mit Leuten spricht, die damals da waren, die schon entweder selbst die Expats, die damals schon hier gelebt haben, diese Zeit war unheimlich nerven- und kräftezehrend und hat einfach wahnsinnig viele Wunden hinterlassen. Und die wenigsten wollen das nochmal erleben. Also deswegen auch meine Zurückhaltung auf deine andere Frage, ob es nochmal ein Referendum gibt oder nicht. Es ist einfach schwer zu sagen, weil wirklich so wirklich verarbeitet hat die Gesellschaft das eigentlich nicht, ist mein Eindruck.
Speziell mit der Corona-Pandemie in allen anderen westlichen Gesellschaften. Dass das System so fragil ist, du vorhin Keir Starmer erwähnt, der diese Woche zurückgetreten ist.
Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning.
Hat das auch mit dem Brexit zu tun?
Na, ich glaube, es würde zu weit gehen, weil bei Keir Starmer gibt es verschiedene Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Die Art, wie er selber auftritt oder besser gesagt, wie er nicht auftritt. Also sprich, dass er einfach Schwierigkeiten hat, dem Volk oder dem Wähler klarzumachen, übrigens auch der eigenen Partei klarzumachen, wofür er eigentlich steht und was so sein Ziel ist und was seine Vision ist. Das fehlt bei ihm einfach oder hat gefehlt. Und dazu kommt natürlich so eine unglaubliche Ungeduld, die es ja inzwischen nicht nur in Großbritannien gibt, sondern ja auch in anderen Ländern, dass einfach sehr schnell eine Unzufriedenheit mit dem Amtsinhaber da ist, weil man einfach nicht sofort eine Verbesserung seiner Lebensumstände wahrnimmt und dabei natürlich ausblendet, dass die Welt ja von Kriegen und Pandemie ganz schön gebeutelt ist gerade. Aber man möchte halt, dass der eigene Regierungschef jetzt endlich mal dafür sorgt, dass es einem besser geht. Also da heißt, da ist schnell eine gewisse Wut da. Das spielt auch eine große Rolle. Und trotzdem muss man sagen, in den 10 Jahren seit dem Brexit kommt jetzt dann der 7. Premierminister. Das ist natürlich eine Zahl, die schon den Schluss nahelegt, dass es zumindest nicht ganz loszulösen ist von den Folgen dieses Referendums damals.
Das ist schon interessant. Bei gewissen Politikern haben wir das Gefühl, dass der Brexit ein ziemlicher Bremser war für die weitere Karriere. Anderen hat er gar nichts gemacht. Du hast den Nigel Farage erwähnt. Der war dort federführend für die Leave-Kampagne.
We've transformed the landscape of our country. Well, we are going to celebrate tonight because we know that this is the single most important moment in the modern history of our great nation. That is what is happening.
Und man hat das Gefühl, der macht einfach so weiter. Wie damals, das spielt überhaupt keine Rolle, was seither passiert ist.
Ja, Nigel Farage ist ein Phänomen, muss man sagen. Tatsächlich diese Dissonanz, dass viele Briten einerseits sagen, der Brexit war ein Fehler, es ist schlecht, dass wir das gemacht haben, aber andererseits ja doch, zumindest wenn man den Umfragen glaubt, um die 30% jeder Umfrage, manchmal sind es auch ein bisschen mehr, der Meinung sind, dass Nigel Farage der richtige Premierminister jetzt wäre. Das ist tatsächlich schwer zu begreifen, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass so eine allgemeine Politikverdrossenheit dazu führt, dass demjenigen, der sich am besten verkaufen kann, der vermeintlich dem Wähler am ehesten aus der Seele spricht, ich sage bewusst vermeintlich, das dem vielleicht am ehesten momentan vertraut wird. Wobei man immer dazu sagen muss, wir reden immer von Umfragen. Wenn es zu Wahlen kommt, dann kann das Ergebnis ganz anders ausschauen.
Komm, wir machen zum Schluss noch ein paar grosse Fragen. 10 Jahre ist der Brexit her. Was haben die 10 Jahre Brexit mit dem Projekt Europa gemacht?
Nein, die Folgen für Europa sind natürlich auch nicht gut. Also das Vereinigte Königreich als wichtiges und starkes Mitglied in der EU, gerade in der jetzigen Zeit mit der Bedrohung aus Russland, mit der Art und Weise, wie sich Amerika gerade positioniert, zumindest das Trump-Amerika, da bräuchte man natürlich eigentlich die Briten in der EU und nicht neben der EU. Das heißt, das Projekt Europa, das hat, muss man sagen, weniger darunter gelitten als damals befürchtet, was, glaube ich, auch ein bisschen daran liegt, dass die EU sich sehr bemüht, in den Verhandlungen mit den Briten, die jetzt unter der Labour-Regierung ja wieder stärker wurden, sehr, sehr hart zu bleiben. Das hört man immer wieder, wenn man mit Leuten aus den Ministerien hier spricht. Boah, die in Brüssel, die Verhandlungen sind so hart, weil die natürlich Brüssel sich bemüht, den Brexit nicht als Erfolg dastehen zu lassen, weil das möchte man natürlich nicht, um Nachahmer abzuschrecken. Und gleichzeitig ist der Schaden sicher nicht wegzureden. Ich glaube, in Brüssel spielt Großbritannien momentan keine besonders große Rolle, einfach weil die EU andere Sorgen hat, eigentlich als die Frage, was machen eigentlich die Briten? Aber es ist sicher unstrittig, dass eine EU mit den Briten stärker wäre.
Was hat die 10 Jahre Brexit der direkten Demokratie angetan? Und das frage ich jetzt als Schweizer und als grosser Fan der direkten Demokratie.
Ich würde mal behaupten, dass die Demokratie, also zumindest, ich kann jetzt da nur aus der britischen Sicht sprechen, da ist natürlich mein Fokus gerade, stärker ist als solche Abstimmungen. Und stärker ist auch als die Turbulenzen, die danach kamen. Aber ich glaube, gerade wenn man an Volksentscheide denkt, ist schon mein Eindruck, dass man hier im UK den Appetit drauf doch ziemlich verloren hat. Also ich glaube nicht, dass derartige Volksentscheide hier nochmal geben wird. Da ist einfach zu viel kaputt gegangen.
Danke, Michael.
Sehr gerne.
Die Analyse von Michael Neudecker, die ich erwähnt habe, verlinken wir sehr gerne. Lesen die alle. Super interessant, was alles passiert ist in den letzten 10 Jahren. Auch Sachen, die man nicht gewusst hat, wie eben die Konkurrenz zwischen David Cameron und dem Boris Johnson. Diese Folge von «Apropos» hat Zara Spreit produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.